Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Ich bin Tom R. Schulz. Heute spreche ich mit Magnus Gustav Adolf Lindberg, einem wunderbaren Komponisten aus Finnland, der ein Stück komponiert hat, Tempus Fugit, das jetzt vom NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert aufgeführt wird und was man wenigstens als Stream sehen kann. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über das Werk und über das Komponieren im Allgemeinen und natürlich über Magnus Lindberg im Besonderen. Magnus, very warm welcome. My first question, of course, has to be, as you are coming from Finland and your middle names are Gustav Adolf, and Gustav Adolf was this powerful Swedish king, was this a statement of your parents towards Sweden?
Yes, hello. Well, actually, Finland, of course, has a long history with Sweden. We belonged to Sweden until 1809, and in those days the majority of people here spoke Swedish. Then the country was for 100 years, more than 100 years under Russia, and then 1917 the country became independent and still today is officially a bilingual country, so Swedish and Finnish are the main languages. Of course, today the population of Finnish or Swedish-speaking people is merely 6%. But my parents belong to the Swedish minority, and my family, we belong to it. And my name, which is a little bit unusual, especially in these days, is exactly the name of my grandfather, who was a sailor, and they had, of course, strong connection to Sweden. But it's a genuine Finnish name, being part of the minority here.
Thank you. I will translate this into German roughly.
Yes, please.
Magnus Lindberg sagt, er hat diesen Namen, der ja recht ungewöhnlich ist heute, Magnus Gustav Adolf, von seinem Großvater weitergereicht bekommen über seine Eltern. Seine Eltern gehören der schwedischen Minderheit in Finnland an. Finnland war ja ganz lange schwedisch und war dann 100 Jahre lang unter russischer Besatzung und ist seit 1917 unabhängig. Und es gibt eben doch eine kleine Minderheit von Schweden, die nach wie vor, obwohl beide Sprachen weiterhin existieren, ist die Bevölkerungsgruppe der Schweden in Finnland relativ klein, 6%, und da gehören seine Eltern dazu. Which brings us directly into the subject of your concert, of Tempus Fugit, because that was a commission to celebrate the 100 years of independence of Finland. And I wonder, doesn't this give a hell of a pressure, because it's such a precious date for your country, to compose something that's appropriate for this occasion?
Yes, of course. It's one of those moments where you feel a bit stressed in a political sense. Yet with classical music and its role in our country, of course, mainly due to the fantastic role of Jean Sibelius, I didn't feel very patriotic, neither nationalistic in accepting doing this. We are a country. This is a country with a long and complicated history, and celebrating its independence is something very natural. It's not a sort of nationalistic thing. It's just somehow people are astonished that we can be independent and own country. So I didn't have political problems by accepting to do this.
Also ich hatte keine Schwierigkeiten politischer Art oder sonst welcher Art, diesen Auftrag anzunehmen. Unser Land ist ja sehr kompliziert in seiner Geschichte und es ist einfach erstaunlich, sich zu sagen, wir sind 100 Jahre unabhängig. Aber meine Frage wäre dennoch, gab es irgendwie Erwartungen, dass man finnische Volksmusik da verwendet, dass da gejoikt wird vielleicht, dass es irgendwelche Referenzen auf finnische Musik geben würde? Was there any expectations on you to incorporate some of the Finnish folk music or joiks or music that is distinctly Finnish in your work?
Fortunately not. Fortunately not. So it was I have a long relation to the Finnish Radio Orchestra, for whom I wrote the piece. We've been working together for more than 40 years, and there was no statement in doing this. I think it was just a beautiful thing from their side to commemorate the and celebrate the hundred years of independence with commissioning music by a living composer. So I think that is part of the heritage here, that this is, we are of course proud of being Finns, but it's not a nationalistic thing or as I said, a political thing.
Also wir sind keine Nationalisten dort und das ist natürlich trotzdem etwas, wo wir stolz sind, 100 Jahre Unabhängigkeit in Finnland. Und es gab keinerlei Vorgaben, irgendwelche finnischen Ingredienzen in diesem Werk vorkommen zu lassen, weil ich mit diesem Orchester, dem finnischen Radiosinfonieorchester, schon seit 40 Jahren sehr eng befreundet bin und mit ganz vielen Musikern über ganz lange Zeit schon zusammengespielt habe. Und das war eigentlich eher ein Anlass, gemeinsam zu feiern. You have, though, gotten back to some of your very earlier works in order to compose Tempus Fugit, especially to craft, as you mentioned in an interview, and that goes back in the early 80s, a way of dealing with harmonies, a way of dealing with the musical material. And it is said that you have been working with many computers in order to work with a programming language to make this music work. Can you explain a bit and tell us about the process of composing this?
Yeah, I was in the lucky position that for this project they approached me quite early on, and due to my agenda I was able to free up 15 months for writing this piece. And evidently when you have that much of time, which is not normally always the case for a composer, it allowed me to do some research and also doing research for new things, but also doing some kind of a resume of what I have been doing over the last decades. So hence the connotation to craft, which is from the mid 80s, and I've been constantly over these years coming back to the symphony orchestra, and it felt like a sort of summarium to put together Tempus Fugit. So if I would call my pieces symphonies, I would be quite sure this would have been one of them, but I don't call my works for symphonies so far, so I chose a more neutral title.
I was wondering, I mean, having 15 months for a composition can be a blessing, as obviously you describe it, but it can also be a curse, because it takes you 15 months to probably postpone the work, to procrastinate, to say, oh, I need some certain tension, some pressure. It needs to be a little more pressure on me. You obviously are not procrastinating at all. Is that true?
Yes, of course. I fully understand your question, and the risk is there, but I live as a freelance composer, so I am used to be in the production line. So I need to have time to do production. I need to put out pieces in order to pay my bills. But I have always been aware of the fact that research is needed if you want to move on with composition. So I constantly tried to keep a parallel line of activities as a researcher, and a music theory and everything that is involved with composition per se interests me. So this time it was a luxury journey to allow myself for many months of doing research without directly being part of the production. But then, of course, I am aware of how many hours you need, hundreds of hours you need for putting together a piece. So it's, of course, it's one of those, I call it a compositional technique also, to be able to complete, to fulfill a work I have many colleagues, and I do share that feeling with them that it's difficult to follow deadlines, but we need to be somehow responsible in that sense of being part of the music life. I like to be part of the music life because that gives me the feeling of belonging to the society.
Ich gehöre zur Gesellschaft als Komponist und es ist natürlich wahr, dass eine so lange Zeit, 15 Monate zwischen Auftragserteilung und dem fertiggestellten Werk, sehr lang ist. Aber erstens habe ich ganz viel Zeit darauf verwendet, einfach auch Dinge zu erforschen, die in der Vergangenheit lagen. Sie haben Kraft erwähnt, dieses Stück aus den frühen 80er Jahren. Und diese Entwicklung nachzuvollziehen und mir diese Zeit zu nehmen, war sehr, sehr wertvoll für mich. Und gleichzeitig kenne ich natürlich die Situation, dass Deadlines irgendwie einen unter Spannung setzen können. Und ich halte das aber auch für eine Kompositionstechnik, dass man irgendwie zur rechten Zeit fertig wird. I find this very interesting, you know. I'd like you to teach me probably how this composition technique works, you know, to be really ready in due time with no pressure and still be on the deadline.
Well, I do have pressure, so it's of course, it is a constant stress of how to live with it, but in the same time, it is I do schedules for myself, so I sort of I check the time I have reserved for writing a piece, and I know some parts of it will take that amount that you cannot speed up. That's one of the tricky things with composing. I think that, of course, you can work more, but you cannot speed up things. Yet it is like in research that you, in order to reach something, you research and you look for something. I very often compare composition and composing to keeping up an instrument. In order to play your instrument better, you need to practice, and by practicing you feel many days that it doesn't go forward. But if you practice 5 days and on the sixth day you feel that now something progressed, then you that's a good price. It's a good way of getting further, and I think composition is very much the same. There are days when I go to my studio and nothing comes out, but you need those days in order to get that one day when bits and bolts come together but it's not easy, and I don't say that it's straightforward for me either. It can be very complicated, but somehow miraculously you always find a way, and then of course one way of getting further is that you crunch your way through and you work, and then you step aside a bit and then you look back to what you have done and come back to things. So it's that makes it also fascinating. You never know on what journey you end up when you compose.
Yeah. Ja, Komponieren hat Magnus Lindberg verglichen ein bisschen mit dem Spielen eines Instruments, das man einfach üben muss. Man muss jeden Tag üben und auch als Komponist muss man jeden Tag arbeiten. Und es gibt eben auch Tage, an denen man überhaupt nicht vorankommt, so wie man es vom Üben auch kennt. Man übt eine Stelle und man übt sie am nächsten Tag und dann am übernächsten Tag und sie wird nicht besser. Aber am sechsten Tag plötzlich wundersamerweise funktioniert etwas. Und Magnus Lindberg sagt, man braucht aber auch diese Tage, an denen es nicht vorangeht, weil dann natürlich auch, glaube ich, das Gefühl, wenn es dann vorangegangen ist, umso schöner ist. Und der andere Aspekt ist, den er benannt hat, für ihn ist Komponieren auch vergleichbar einer Forschungsarbeit, weil man einfach aus vielen Quellen schöpft und viele Dinge vergleicht und sortiert und auch sich Pläne macht. Er schreibt auf, was er in welcher Zeit schaffen muss. Und er weiß, bestimmte Dinge brauchen einfach viel, viel Zeit und man kann vielleicht mehr arbeiten, aber man kann die Dinge nicht beschleunigen. Das ist einfach, das braucht Hunderte und Hunderte und Hunderte von Stunden, ein so üppig besetztes Werk wie Kraft oder wie jetzt Tempus Fugit zu komponieren. Magnus, you have begun with the piano. You were a pianist in the first trade. When became it obvious for you that you would leave your mark on earth as a composer rather than as a pianist?
It took me quite some time because during school time, I was already composing, mainly practicing, of course, the piano and running that in parallel with school. But every time I was practicing the piano, I felt that I would like to compose, and everything I was composing, I felt that I should practice my instrument. So then after school, when I entered the Sibelius Academy and had done already quite most of the studies you need for being a pianist, and I started to work first with composer Rautavaara and then with Paavo Heininen, my second and main teacher, it just became obvious that composing was my main thing. It's still though so that I have not left the piano, so I keep up to some extent the instrument, and I participate in performances of my own music mainly, but occasionally something else also, and I have of course over the years also been conducting. And the same for conducting. Mainly, I have been focusing on doing my own work, but also some reference pieces that have been important for me over the years. But all these activities, they are there in order to bring in ideas and thoughts for composing. I don't like to see my name printed in a curriculum, composer, pianist, conductor. No, I'm simply composer. That's enough for me.
Thank you. Also die Frage, die ich ihm gestellt hatte, war, er hat ja angefangen als Pianist, und ob es diesen einen Moment gab oder eine Zeit, wo er wusste, er möchte eigentlich in der Welt erinnert werden als Komponist und nicht so sehr als Pianist. Und dann sagt Magnus Lindberg, ich habe schon in der Schule, neben dem Klavierunterricht, den ich neben der Schule machen musste, habe ich immer auch komponiert, und das hat sich so fortgesetzt, auch in der Sibelius Akademie, aber irgendwann kamen die Kompositionsstudien dazu, bei Rautavaara und bei Heininen, bei zwei sehr bedeutenden finnischen Komponisten, und es wurde immer klarer, dass das Komponieren schon im Zentrum stehen würde und diese Idee zu komponieren eigentlich das ist, was ihn kreativ auch am stärksten herausfordert. Dennoch hat er das Klavier nicht völlig hintangestellt, sondern es ist immer noch sein Instrument, und er spielt auch noch in anderen Kontexten, und er dirigiert. Aber wenn man jetzt eine Visitenkarte hätte von Magnus Lindberg, dann würde da nicht Komponist, Pianist, Dirigent draufstehen, sondern nur Komponist. Also das ist schon eigentlich das Identitätsgefühl, das am stärksten dich ausmacht, würde ich sagen. You have mentioned two of your teachers in Finland, and you went to more Central Europe then to further your studies. You've been influenced by Stockhausen and by Boulez, and you went to study with Gérard Griset in Paris. And I wonder, could you tell a bit, what did you specifically learn from Griset in terms of composing?
Yes, I had finished my studies at the Sibelius Academy in 1981, and I wanted to move abroad, and I ended up in Paris, and I was in the very lucky position, I must say, that I came there as a freelance composer, so I didn't join any school or so, but I managed to be in the position of having two teachers in parallel, so that they knew about them, both they knew that it was me composing in parallel with two teachers, Dinko Globokar and Gérard Griset, and you cannot probably name two more different composers in contemporary music than these two wonderful composers. And it was a very, very fruitful period in my life, to with Vinko working on all the aspects of instrumental writing, but also his political engagement and his absolute demand for anchoring music into the society. We cannot compose isolated from the society, etc. And all that.
You are talking more about Vinko Globokar than Griset right now.
Yeah, this was Globokar definitely.
Yeah.
Then with Gérard, with Gerard, I came in contact with the whole spectral school, which was very popular in those days. I had gone to Darmstadt in 1980, and Gerard and Tristan Murail and Hugues Dufour and Michael Levinas, they were all there. And I was interested in knowing what all this is about, because it was something that was quite far away from my own aesthetical choices in composition then. And getting to know Gerard, we spent a lot of time actually more around his own works than around my works. So with Globokar, I definitely worked on showing him what I was doing. With Gerard, it was much more about him showing what he's doing. And it took me many years. Actually, the first traces of direct influence of Gerard goes to compositions like Kinetics, which is already 7-8 years later than I had been studying with Gerard. So it was a wonderful possibility to learn something absolutely new, and it took me a long time to integrate it into my own
to digest it. Mm-hmm.
Yes.
Mm-hmm. Also sehr spannend, 1981 ist er fertig geworden mit seiner Ausbildung an der Sibelius-Akademie in Helsinki, ist dann nach Paris gegangen und hatte in Paris als freischaffender Komponist die besonders glückliche Situation, mit zwei Lehrern arbeiten zu können, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, Vinko Globokar und Gérard Griset. Von Vinko Globokar, sagt Magnus Lindberg, hat er viel gelernt, oder er hat viel mit Vinko Globokar auch über die gesellschaftliche Verantwortung von Komponisten, die gesellschaftliche Rolle von Musik gesprochen. Aber sie haben auch viel konkret an seinen Stücken gearbeitet, an dem, woran er gerade selber saß. Wohingegen Gérard Griset, Begründer des Spektralismus, damals sehr, sehr populär, den hatte er ein Jahr zuvor in Darmstadt kennengelernt auf den Ferienkursen für neue Musik. Und das war etwas, was ihm sehr fern lag eigentlich ästhetisch und gleichzeitig sehr faszinierend war und sehr anders. Und es hat eigentlich der Unterricht eher so stattgefunden, dass sie gemeinsam sich über die Werke von Gérard Griset gebeugt haben und geguckt haben, was da Besonderes dran ist. Und erst 7-8 Jahre später eigentlich hat sich im eigenen Werk von Magnus Lindberg dann so, haben sich so Spurenelemente von Gérard Griset gezeigt in einigen Werken. Would you say that there was a moment where you felt like, now I'm free from my teachers, I'm totally on my own? Was that already before you went to Paris, probably, and were you just gathering a little more information? Or how did that develop in your own psyche, I would rather say?
Yeah, it's a good question, because evidently, having gone through the school of especially Paavo Heininen, I did my diploma with him at the Sibelius Academy in 1981, and he is a very renowned composer, teacher with a method that you have to study, and it was also a time when actually it was more about the method than really composing. So the we were allowed to compose in parallel, but he was not always interested in seeing everything we were doing. But I remember in 1981, when I spent summer in Rome, I had the possibility to live the whole summer of 1981 in Rome, and I wrote a piece called Linea d'Ombra, and I realized while composing this piece that this will be the first piece that I don't have to show to my teacher when it's finished, and the freedom of just doing what you wanted to do was a very important moment. But in the same time, I've been always allowing myself to be influenced by other composers, also meaning that I'm constantly curious about what my colleagues are doing, and I've been following up. And I remember after my years Globokar, Griset in Paris, there were also possibilities to meet with, for instance, Witold Lutosławski, and his influence on me was obvious, and now we are speaking about early 90s. So somehow I don't want to feel too isolated from the musical life, and I think it's at the end of the day it's all about bring in as much of influences you can in your own style. And then, of course, you choose what you want to do with it and which bits and bolts you put together and why. So we have, of course, different composers over there in the past, like Barrés or Xenakis, to mention two composers that absolutely went their own line without being so even interested in other music.
No but role models whatsoever, yeah.
Yeah, but I've always been interested in music and so except for that summer 1981, there was not really a strong sort of problem for me of being independent or not. I've been it for a long time.
Also ich hatte gefragt, ob es irgendwie einen Moment gab, wo er das Gefühl hatte, ganz losgelöst zu sein von den Lehrern, von den Kompositionslehrern, die ja doch manchmal einen sehr, sehr starken Einfluss ausüben. Und Magnus Lindberg sagt, ja, also Paavo Heininen hatte schon eine sehr spezifische Vorstellung davon, wie zu komponieren sei. Und er hat sich vielleicht nicht alles angeguckt, was man geschrieben hat, aber doch im Wesentlichen schon. Und im Sommer 81, also nach dem Ende des Studiums in Helsinki, war Magnus Lindberg ein Vierteljahr in Rom und hat dort ein Stück komponiert und dann doch mit dem vielleicht auch ganz angenehmen Gefühl gelebt, das ist jetzt das erste Stück, was ich meinem Lehrer nicht mehr zeigen muss. Und gleichzeitig aber war es überhaupt kein Problem für ihn, einfach auch den Einfluss anderer, und ist es nach wie vor nicht, den Einfluss anderer Komponisten willkommen zu heißen, an viel Musik zu hören, sich irgendwie das zu nehmen, was ihn inspiriert und das natürlich schon in der eigenen Sprache dann zum Ausdruck zu bringen. Aber das hat ihn eigentlich nie verlassen und das ging nie so darum, dass man sich jetzt ganz unbedingt freistrampeln müsste von einem Übervater-Kompositionslehrer. Maybe this is also a little to do with Finland as being, you said you didn't want to be isolated, but musically, historically, Finland was pretty isolated. So there was a big desire also for you when you were studying, I think, to really get closer to what's happening actually in Europe and in other parts of the world.
Definitely, definitely. My generation felt that we wanted to strongly belong to the Central European traditional contemporary music, and so that was and I'm very grateful for having gone through that because of that I still have so many composer friends in so many countries and it feels like a small but still very important community. And being connected, because after all, we all share the same universal questions about how to make music. Of course, the possibilities today are endless. You can do everything from conceptual music to absolute academism, and everything in between is inspiring.
It's free but, for all, and everything is open.
Yeah.
Magnus Lindberg beschreibt, ja, natürlich war das in Finnland, als er studierte, zusammen mit Esa-Pekka Salonen und anderen Komponisten, ein ganz starker Sog nach Mitteleuropa zu den anderen Kompositionsgegenwarten, die in Finnland ja eigentlich gar nicht wirklich vorkamen. Da gab es irgendwie Jean Sibelius und dann war schon eigentlich nicht so besonders viel an Historie, auf die man hätte zurückblicken können, und auch an Gegenwart nicht so besonders viel. Und umso stärker war die Anziehungskraft von anderen Musiksprachen. Und einer der Vorteile der Umgänglichkeit mit anderen Komponisten ist auch, dass man einfach viele Freunde hat, die man überall in Europa oder auch an anderen Teilen der Welt hat. Und man teilt ja im Grunde die gleichen Probleme, nämlich wie man Musik organisiert, wie man musikalische Ideen voranbringt, wie man sie notiert möglicherweise und all diese technischen Dinge und auch die ästhetischen und die gesellschaftlichen Dinge, die dahinterstehen. We have mentioned Kraft earlier, a piece I happened to hear in New York, by the way, 10 years ago when Alan did it with New York Phil, which was quite a blast in my memory. You've done Kraft, you have done Seht die Sonne, you have a couple German titles in your work. Is this just pure accident? Because you could have made Kraft with a C, like English. Why would it be in German?
Yes, of course, titles are never neutral. So somehow, of course, you can call a piece just a piece of a composition. But if you choose a title in a certain language, it has some meaning. Of course, Kraft. I was living in West Berlin, 84, 85 when I composed Kraft. So it is very much influenced by the city in those days. And I have written later in the late 90s. I wrote pieces called Cantigas, Feria, Parada. So they were Spanish titles.
Spanish titles. Mm-hmm.
Yes. And it's the same. That means something for me. It's, of course, you know it yourself, how complicated it is to find titles for for works. And of course, one way around is to choose poems or quotes from someone else. But I have allowed myself to give different pieces, titles in different languages.
So there is no super specific inclination into the German and Germany and the Germans. It's just because you've been living in Berlin at that time.
Yes, I think of course Kraft, it could be, as you say, Kraft, or it could be Forza, but I think the word is even stronger when you say it in German. Luckily, Kraft is exactly the same word in Swedish, so I can refer to my own language also with it.
So it's very cosmopolitan in that.
Yes,
in that respect.
But I think that is the beauty of different languages, also that same words mean different things. I wrote last autumn, I had a premiere of a piece called Abwesenheit, and evidently it's absence, but the German title is closer to the essence of the work.
Sehr interessant. Also die Frage, warum deutsche Titel, die ich ihm gestellt habe, hängt damit zusammen. Kraft, dieses Stück hat er komponiert in der Zeit, als er in Berlin gewohnt hat, 84, 85. Und er war einfach vom Deutschen umgeben. Gleichzeitig ist Kraft, wird im Schwedischen genauso geschrieben und bedeutet auch das Gleiche. Und es gibt eine Reihe von Stücken von Magnus Lindberg, die spanische Titel tragen. Das heißt, es gibt dann immer auch eine Referenz, die ein bisschen hinweist auf die Umstände, auf die Zeit, in der jeweils das Stück erschienen ist. Ein relativ neues Stück heißt Abwesenheit. Das hat er vielleicht jetzt nicht in Deutschland komponiert, aber die subtilen Zwischentöne vielleicht, die Atmosphäre des Stücks hat einfach mit dem deutschen Wort besser gepasst als mit dem englischen Wort Absence, was vielleicht einfacher wäre. Aber da ist ja auch eine Poesie drin enthalten, im Taufen von Stücken, im ihnen Namen geben. Magnus, quite some of your works have already been performed in Elbphilharmonie, even though this hall just exists a good 4 years now. We've had Kraft, we've had this Accused, this vocal work of yours. We had the violin concerto with Pekka Kauhusisto and Mr. Merki, and now we are having Tempus Fugit. Have you been in the hall?
Oh, yes. I love that. I love the place. It's a great hall, and when we recently did Kraft in the Elbphilharmonie, I felt that this is the perfect hall for my music, and the sort of big space and the big sound and everything involved with it. Also its location in the absolute stunning neighborhood of the harbor, in the middle of the harbor, it makes me without at all exaggerating, it's one of my favorite halls.
Oh, great. Das ist ein sehr schönes Lob, das wir natürlich immer gerne hören in der Elbphilharmonie. Ich hatte gefragt, es sind ja schon eine ganze Reihe von Stücken von Magnus Lindberg in der kurzen Lebensdauer, die Elbphilharmonie hat, bisher dort aufgeführt worden. Eben Kraft haben wir gesagt. Accused ist ein Stück mit Gesang, verschiedene andere Werke von ihm. Und er hat die Elbphilharmonie auch schon selbst erlebt. Und er sagt, es ist eigentlich ein idealer, also speziell der große Saal ist ein idealer Raum für die Musik, gerade für Kraft. Das ist eigentlich das Allertollste und gehört eigentlich zu seinen absoluten Lieblingshäusern, die Elbphilharmonie, auch mit der Lage im Hafen. Und das hat ihm ungeheuer gut gefallen, was natürlich auch uns ungeheuer gut gefällt. Magnus, I wonder, you have been composing so many works for big orchestras, for smaller ensembles, for chamber music, for solo instruments with orchestra. Why so very, very little vocal music so far?
Yeah,
or is this just my impression? I wouldn't find many works.
Yeah, no, it's definitely true. It has been one of those more complicated chapters in my life. Perhaps somehow I have so dense music that putting it into a dialogue with written text has been complicated. Yet I've been trying over the years to do things, and if ever given the possibility or coming up with the possibility of putting together an opera, I would like to give it a chance. I definitely don't think I will become an opera composer, but it would be nice to touch ground with the genre one day. But of course, the human
voice. But rather
voice,
with opera then and not.
Yeah, I think, of course, the ultimate instrument is the human voice. Nothing can be more personal. So in that sense, it's also one of the most challenging instruments or ways of expressing music that we are confronting. But I'm fortunately I have done a little bit more now with the recent Triumph to Exist for choir and orchestra, and I also did Graffiti for choir with Latin texts, etc. So I hope I will be able to do more vocal music in the future.
Meine Frage war bei all den Großorchesterwerken und Solokonzerten und Werken für etwas kleinere Besetzungen fehlt eigentlich im Oeuvre die Vokalmusik. Und Magnus Lindberg sagt, ja, stimmt, das ist einer der Punkte, die bei mir noch nicht besonders weit entwickelt sind. Es gibt jetzt mehr, es gibt ein paar Stücke für Chor, es gibt das schon erwähnte Accused, immerhin von Barbara Hannigan uraufgeführt und bei uns mit Anu Komsi aufgeführt vor, glaube ich, anderthalb Jahren. Und es gibt so die Vorstellung, ja, vielleicht dann mal eine Oper, wenn dann mal das richtige Sujet kommt, wenn der richtige Text kommt. Und Magnus sagt, vielleicht ist es auch so, dass meine Musik so dicht ist in sich, dass der Text, der ja dazukommen müsste, bei Vokalmusik gar nicht wirklich Platz hat. I wonder, is it also that the texture of your music is so dense that you wouldn't want to deliver a fragile human voice to the amounts of sound that you produce with the orchestra?
That's a good challenge. That's a good challenge, and I'm. It's for me. I very much feel it's work in progress, to get to the point of or really one day come up with music for voice and piano or something like that, which I have not really done so far. But of course, the work around energy and big textures, etc., has been certainly one of the reasons why vocal music plays a less prominent role in my catalog.
Ja, sicher. Also diese stark groß texturierten Orchesterwerke haben im Vordergrund gestanden. Das hat dann das Vokale schaffen etwas in den Hintergrund treten lassen. Und natürlich wäre das aber eine spannende Herausforderung, vielleicht auch die Stimme da in diesem Kontext so blühen und leben zu lassen, dass sie nicht total niedergemäht wird von den Großorchesterattacken, die da von hinten kommen. Magnus, you are in the, I would say, very lucky and fortunate position that your works are being performed all over the place by the best soloists and the best orchestras. And I mean, I've looked it up at your publisher, Boosey and Hawkes, and I think you have 128 performances of your violin concerto so far, which is quite an impressive number for a work that just exists since, what is it, 15 years or so. What does that mean for you? I mean, this is obviously a success. Does it increase the pressure for you that the next piece has to be at least as successful as the previous ones? Or can you be free from such thinking?
It is, of course, a difficult question to answer absolutely honestly, because as an artist, you try to keep up with what you are doing and always try to do better, produce better. In the same time, that would make it an absolute hopeless way of living, trying to refer back to your works. And over the past, when I look at the pieces so far put together. There are pieces that they just fall into what they become, and there are pieces that you feel that they were important for their time, and then they were left behind. Yet I would still say that even the smallest pieces and the least successful pieces, if you so may say, I would not be the same composer without those. And of course, you want to, you try to write works that would be successful. And we all, as composers, I'm sure all my colleagues share the same secret dream of being able to put out a bolero one day. but I don't think one can live that. I mean, I am too curious about music that I could sit and wait 5 years for composing a piece. I think by doing music, if you are lucky, some pieces come together. And of course, the best proof of success for me today is to see pieces being played by next generation of musicians. So as you mentioned, the violin concerto, I'm so happy to see also some young musicians taking it on. And last year when we, with Sebastian Mantz, the wonderful German clarinetist, recorded my clarinet concerto, and I realized that I have a young a soloist that is the age of my children taking on the work. That is the best reward you can get as a composer, that the pieces also speak to next generations.
Die Frage, die ich gestellt hatte, war, inwieweit denn dieser doch beträchtliche Erfolg, den Magnus Lindberg hat, also sein Violinkonzert zum Beispiel, hat 128 Aufführungen und erlebt seit der Premiere 2005. Das ist schon ziemlich enorm und es sind immer fantastische Interpreten und Orchester. Ist das nicht eigentlich auch ein enormer Druck, der damit verbunden ist, dass das nächste Werk eigentlich immer noch besser und noch erfolgreicher sein muss als das davor? Und dann sagt Magnus, ehrlich gesagt, das ist schon wirklich so und es ist sehr, sehr schwierig, das abzuleugnen, aber gleichzeitig, natürlich will man ein erfolgreiches Stück schreiben, aber man will auch gleichzeitig frei von diesem Verwertungszwang sein. Und es gibt Stücke, die sind vielleicht nur für eine bestimmte Zeit richtig gewesen und werden dann gar nicht mehr aufgeführt, oder andere sind nie besonders erfolgreich gewesen. Aber das bedeutet nicht, dass diese Stücke mir im Mindesten weniger wichtig wären. Sie sind für mich als Komponist genauso wichtig. Und woran ich eigentlich meinen Erfolg am allermeisten messe, ist, dass die Werke einfach auch von jungen Instrumentalisten mit einer ganz neuen Werbe gespielt werden. Und das ist jetzt, Sebastian Mantz hat jetzt mein Klarinettenkonzert aufgenommen zum Beispiel, und der ist im Alter meiner Kinder. Und das ist eigentlich die allerschönste Bestätigung oder der allerschönste Erfolg, den man als Komponist haben kann, wenn das in die folgenden Generationen weitergetragen wird. Magnus, in our country, or maybe in other countries too, there is this idea of Finland that everybody who lives in Finland owns at least one island where he or she spends, I don't know how many months a year. And I wonder, I assume it's the same for you. You must have at least one island, and maybe with your family you have several islands. Is this a place for you to compose? Is this a place for you to just relax and do sauna and swim? Or how do you divide your working life? You live in Helsinki, I assume.
Yes, my main home is in Helsinki, but I'm in the lucky position of having a house on an island. I don't have my own island. Today, if you want your own island, you need to be a millionaire.
Oh, really?
So those days are gone. Those days are gone. But the place we have today, which is 1 hour east from Helsinki, belongs to my father and his family. So the house is from 1830, the old house there. So I spend quite a lot of time there. And now, for instance, last year, which has been what it has been. So I was like half of the year I've been out on the island just working. But nature is present here in a way which is important. When I was young, I didn't think about that so much. But today, and also what I do like is the difference between the different seasons. We still do have difference between seasons here. So summer, if not for temperature anymore in the way it used to be in our childhood, but the amount of light varies from summer to winter here, so that is definitely, I'm sure it affects your temperament. It affects the way you think, the way you act as a human being.
Ich habe gefragt, er lebt ja in Helsinki, aber nach unserer landläufigen Vorstellung hat eigentlich jeder Finne mindestens eine Insel in einem der zahllosen Gewässer dort. Er hat nun keine eigene Insel, aber ein Haus auf einer Insel. Und dieses Haus stammt von 1830 und stammt aus der väterlichen Familie. Und im vergangenen Jahr, in diesem Covid-Jahr, hat er ungefähr die Hälfte der Zeit dort verbracht. Und die Natur ist mit den Jahren, mit dem Älterwerden immer wichtiger geworden. Das war früher eigentlich nicht so. Die Vorstellung, wie die Jahreszeiten sich verändern, ist einfach sichtbarer auf dem Land oder eben auf dieser Insel. Gar nicht so sehr im Hinblick auf den Temperaturunterschied, sondern eigentlich mehr im Hinblick auf die Lichtqualität, die natürlich im Norden ohnehin viel extremer ist als bei uns. Also mit den dunklen Winternächten und Wintertagen vor allen Dingen und den Mittsommern, die so verrückt sind in Finnland. So, speaking about COVID, of course, I mean, you just mentioned it. You spent half of the year on the island, and we all know how severely active musicians, singers, conductors are affected by COVID. And from the outer perspective, you would say, well, the composing person is not so dependent, immediately at least not so dependent, on stage life and performances and concerts. But still, of course, it must have a strong effect on you. And I just wanted to ask you, how was that life for you? And to what extent did it influence your composing?
Yeah, it is a big question, because I have felt quite a lot of stress because of this. Evidently, my everyday life has not changed so much as for my colleagues, musicians, who have run out of events almost totally. But I feel part of all this, and the stress we all have, we do share it. So it's not such that I would have felt tranquil and just keep composing. It has sort of affected the way you think about, and especially the way we think about future. How will the world look when we one day, hopefully soon, are through this? Are we going back to normal life? Will we go back to get the public back to halls? And I'm sure we will. I think human beings are strong in the sense that once the situation is normalized, whatever that means, we go back to performance and concerts, and music is so much more when you realize that it's done together. And it's, in a way, in that sense, this has been, I don't say it has been a good lesson, but it has been a lesson to not forget how important it is that we work together, and we work in a community where we all do share the same interests and challenges and appetites for things. So for me, it has already now confessed that as a composer, you are not isolated from society. We are part of this, and a composer is part of the living organism of his or her musicians and the institutions running all this. So in that sense, it has been. A lesson that is important,
and not to forget the audience that also needs this as a nutrition,
absolutely
for their spirit. Wir haben ein bisschen gesprochen über die Lebensumstände in Covid-Times für Magnus Lindberg. Und er sagt, natürlich ist es für einen Komponisten wie ihn nicht ganz so dramatisch wie für die ausübenden Musiker, für die natürlich die Arbeit völlig zusammengebrochen ist. Man kann immer noch komponieren und schreiben. Und trotzdem ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl. Und auch das Nachdenken darüber, wie es weitergeht und wie es den Kollegen geht, das ist schon eine sehr, sehr stark belastende Situation. Und gleichzeitig ist da aber auch ein starker Optimismus, den ich da durchhöre bei ihm, dass das schon zurückkehren wird. Also, dass wir gar nicht anders können, als wieder Musik zu machen und Musik zu hören und das zu erleben, wie die Musik entsteht in dem Moment, wo sie gespielt wird. Und dass einfach auch dieser gesellschaftliche Ort des Komponisten irgendwie vielleicht nicht als eine gute Lektion aus Covid, aber doch als eine Lektion aus Covid irgendwie klar wird, wie wesentlich dieser Bestandteil ist für die Kultur der Menschheit, kann man sagen. Thank you so much, dir Magnus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr auf das Werk. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Stücke. What are you working on currently? Do you have something in under your pen or in your computer that you are composing right now?
Yeah, we are working, but I don't think it's official yet. So I will let you know when. But definitely, projects are hopefully coming up.
Great. Also es gibt neue Werke, die sich gerade in der Mache befinden. Und wie bei allen guten Dingen, die noch nicht fertig sind, wird darüber noch nicht gesprochen und darf noch gar nicht gesprochen werden. Aber wir werden bestimmt noch sehr, sehr viel hören von Magnus Lindberg. Vielen, vielen Dank. Thank you.
Vielen Dank. Thank you.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.